Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, der gerade sehr erfreut gähnt. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über Belastung, Mental Breakdown und Anspannung und Entspannung. Und im zweiten Teil haben wir die Lufthansa zu Gast und sprechen über integrierte Mediaplanung und wie man Zielgruppendaten wirklich richtig und effizient nutzen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Pascal, das ist das erste Mal, dass wir unser Podcast hier selber aufnehmen. Und ich hoffe, dass alles klappt.
Ich hoffe das auch.
Wir müssen uns, glaube ich, erstmal bei unserer Community entschuldigen, weil im letzten Podcast, also der jetzt kommt, das ist der mit Annika von Cosnova, der jetzt gerade live geht. Danach kommt nochmal der mit Haribo und Rittersport. Und jetzt kommt erst der hier. Und ich habe aber Haribo und Rittersport den ersten Teil geskippt, weil du nicht konntest. Ah. Das heißt, der erste Teil, wo wir wieder zusammen zu unserer Community sprechen. Und es gab ja am Montag keinen Podcast. Es ist ja nichts live gegangen und wir haben nie was dazu gesagt. Das heißt, wir müssen das, glaube ich, nochmal aufklären, warum wir eine kleine Lücke hatten.
Okay, das ist sehr gut. Ich glaube, die Leute erfahren das aber wirklich dann halt erst Ende Oktober. Aber so ist das.
So ist das, Leute.
Das ist auch eine Form der Entschleunigung. Ja. Genießt das, dass Informationen einfach nicht in Realtime kommen, sondern ein bisschen später.
Im Podcast live. Ja, also Grund dafür war tatsächlich einfach das Setup, dass wir niemanden, also wir haben es einfach ein bisschen verkackt, muss man sagen. Wir hatten eine Praktikantin, die hier das mit organisiert hat, das Praktikum war zu Ende, dann hatten wir intern irgendwie nicht so richtig Ressourcen, haben irgendwie, ja, Responsibilities nicht geklärt, gehört ja auch dazu, das offen zu teilen. Und dann lag da dieses Podcast ab mit Annika und keiner hat es geschnitten, keiner hat es hochgeladen. Fail haben wir daraus gelernt. Jetzt, Leute, sind wir ja selber zu den Podcast-Producern geworden. Das heißt, das passiert uns so schnell nicht nochmal. Aber ja.
Ja, aber ich finde das auch sehr, ein sehr cooles Setup. Ich wünschte, ihr könntet es sehen, wie wir hier sitzen, weil der kleine Hund läuft hier rum. Die riecht Weenie. Riecht an der Plastikpflanze. Ja. Die ist Maus. Nicht echt. Aber ansonsten.
Ich habe uns wieder einen Köter angeschafft. Aber Tina liebst du ja auch. Also Tina ist ein kleiner Chihuahua, die habe ich auch sehr oft.
Ja.
Und sie ist wirklich the Queen.
Nee, Tina ist fantastisch. Updates, was gibt's für Updates?
Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Hütte nur brennt.
Aber auf einmal.
Auf einmal. Ich habe vor 3 Monaten, habe ich doch noch gesagt, weißt du noch, es ist Zeit, dass es mal wieder irgendwo leicht kokelt. So leicht brutzelt, weil es mir zu lange zu ruhig war. Es lief einfach zu smooth auf allen. Es lief auf allen Projekten zu smooth. Es lief zwischen uns zu smooth. Es lief privat zu smooth. Es war einfach zu smooth. Ja, und jetzt, ich habe es beschworen.
Hat es richtig reingeknallt.
Jetzt ist hier, wir sind wirklich, es brennt. Also es ist wirklich, es brennt lichterloh.
Das stimmt, ja. Wir haben gestern auch mit jemandem dazu gesprochen und haben da unser Leid geklagt. Und die Person guckt uns einfach nur an und meinte so, naja, dafür seid ihr doch in der Agenturbranche, oder nicht? Ja. Ich dachte mir so, Halleluja, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht.
Nee, also ich muss aber auch ganz ehrlich mal, das gehört da auch dazu, und dann, ich glaube, weiß nicht, können wir auch Schluss machen, aber also ich muss schon sagen, dass heute, kurze Side-Story, wir waren gestern essen und hatten ein Date und es wurden Knochenmarkknochen bestellt und ich habe Tina ja und habe ihr ja, die
Wir waren auf einem Business-Dinner, es war kein Date.
Ja, es war, ja, Business-Dinner, Date, also im Sinne von Verabredung. egal, ein Business-Dinner und ich habe Tina diesen Knochen gegeben zum Abschlabbern, weil da noch was dran war. Dann habe ich den zur Seite gelegt, sie hat sich den wiedergeholt, ohne dass ich es gesehen habe und hat ein Stück von diesem Knochen gegessen. Ich panisch irgendwie Tierklinik angerufen, Sauerkraut noch besorgt, Mental Breakdown, Angst hatte, dass dieser Hund stirbt, mit ihrem Besitzer telefoniert. Der meinte auch, ich soll mir nicht so Gedanken machen.
Moment, weil dieser Hund einfach schon ein ganzes Huhn gegessen
ja,
hat.
Ja, genau.
Sie ist unbesiegbar. Sie ist einfach unbesiegbar.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann als Konsequenz mit ihr auf der Couch geschlafen. Du hast im Bett geschlafen und ich habe mir einen Wecker jede Stunde heute Nacht gestellt, um zu checken.
Hast du das eigentlich echt durchgezogen? Ja. Du bist jede Stunde aufgewacht.
Ich bin jede Stunde aufgewacht.
Das Aber ist ich so auch krass ganz ungesund.
Bro, ich hatte Angst, dass mir der fucking Köter wegstirbt. Ich hätte sonst was gemacht. Ich hätte gar nicht geschlafen.
Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es falsch war. Ich finde es nur heftig, dass du es durchgezogen hast.
Ja, weil jetzt komme ich nämlich auch zu meinem Entschluss, oder zu meiner Schlussfolgerung, zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich konnte auch eh nicht schlafen. Ich bin bei jeder Kleinigkeit aufgewacht. Einmal hat sie geschnarcht. Ich dachte, jetzt ist passiert, der Knochensplitter hat die Lunge perforiert und jetzt stirbt sie. Dann habe ich sie geweckt und sie hat mich so angeguckt nach dem Motto so, Digga, warum weckst du mich? Was willst du?
Wanna sleep?
Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und ich muss sagen, auch als Disclaimer, ich liebe meinen Job. Ich liebe Charles und Charlotte. Ich liebe das, was ich tue. Und ja, es ist manchmal stressig, aber I love it. Wirklich. Ich gehe einfach richtig krass da drin auf. Ich liebe es irgendwie, vor allem junge Frauen hier zu sehen, wie die über sich hinauswachsen, wie die geile Scheiße machen. Natürlich auch Männer und alles andere. Aber so, ich liebe es, kreativ zu arbeiten. Ich bin auch so dankbar dafür, dass wir eigentlich Work Any Place Any Time haben. Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will. Und ich liebe meinen Job. Aber heute Morgen bin ich aufgestanden. Ich habe eine Stunde geschlafen insgesamt. Die Hütte brennt an allen Ecken und Kanten. Und ich bin ja zu dir gegangen im Badezimmer. Ich meinte so macht es mir gerade keinen Spaß. Und es war voll krass, weil ich glaube, es war das erste Mal so wirklich in der Ära von Charles und Charlotte, dass ich war so, okay, fuck, es ist einfach gerade wirklich zu viel. Und ich glaube, es wird sich auch wieder legen. So. Aber wir sind ja auch gerade dabei, wenn du gerade einen Job suchst, irgendwie unsere seniorigere Ebene oder Director-Ebene oder wie auch immer man es nennen möchte, aufzuziehen, um einfach da diese Last auch besser verteilen zu können. Und ich will nicht sagen, dass alles auf uns liegt, um Gottes Willen, das Team macht die meiste Arbeit. Aber klar, ist man dann doch irgendwie am Feuer löschen. Und ich glaube, ich kümmere mich da auch dann dazu, irgendwie in solchen Phasen dann auch irgendwie nicht so gut um mich selbst. Ich esse dann irgendwie eine Pflaume am Tag und stelle mir 25 Kaffee rein, rauche eine nach der anderen und abends dann irgendwie noch Dinner. Das kommt wahrscheinlich dann noch on top, so ist dann auch nicht so gesund für den Körper. Aber ja, gerade irgendwie eigentlich, gerade ein bisschen ungeil. So.
Ja, ist auf jeden Fall intens. Ich frage mich, ob sich das, weil man denkt ja immer, okay, da sind die Herausforderungen, wir lösen die Probleme. Aber ich habe das Gefühl, diese Phasen kommen immer wieder. Ich glaube, das ist einfach Teil von Unternehmertum.
Also das glaube ich auch, aber jetzt, also ich hatte es halt noch nie so krass wie jetzt gerade, glaube ich.
Nee. Also bei mir ist auch nicht entspannt, aber ich hatte schon intensivere Phasen, wo ich habe heute auch noch 4,5 Stunden geschlafen. Ich habe Phasen gehabt, wo ich nur 2 Stunden gepennt habe, über eine Woche hinweg durchgehend.
Ja, weil du immer so Bauchschmerzen hattest.
Ne? Ja, genau.
Bei mir kommt es aber auch immer später an als bei dir. Du merkst immer schon,
ich bin immer schon ultra nervös.
Pascal ist ultra
nervös. Ich habe so ein Frühwarnsystem und ich weiß, okay, fuck, shit is hitting the fan. Und ich habe das Gefühl, ich kann sowas sehr gut antizipieren. Ich merke das, wenn so diese Steine ins Rollen kommen und ich denke mir, ei, genau, diese Lawine, die wird mich richtig wegschallern.
Ich bin einfach der Kapitän von der Titanic. Ich bin so, nö, sieht super aus aktuell. Und wenn wir auf dem Eisberg sind, dann kriege ich auch Herzflattern. Nee, ja, ich glaube, es gehört dazu, aber ich glaube, was bei mir, ich habe mich heute mit einer Freundin getroffen und waren spazieren mit den Hunden und ich glaube halt, was sie auch meinte, ist so dieses, das Schlimme ist halt, wenn man sich dann noch selber so vernachlässigt, weißt du? Also ich glaube, das kommt bei mir halt on top. So, ich habe dann die Tendenz, mehr Alkohol zu trinken, nicht zu essen, nicht gut zu schlafen, so, ich steigere mich dann da so rein, und das merke ich, glaube ich, gerade einfach.
Man ist dann in so einem Tunnel, der komplett ungesund ist, aber also,
auch ein bisschen geil.
Genau, das würde ich sagen, ganz tief in einem ist das auch irgendwie geil. Das
ist einfach Cortisol-Level, ist einfach die ganze Zeit auf 180. Und man ist, also ich stehe wirklich immer so leicht von einer Panikattacke. Aber dann noch ein Kaffee drauf. Ja, es ist hart, es ist so. Es ist so. Ja, und es ist richtig ungesund, es ist richtig scheiße. Und man soll das auch nicht feiern und heroisieren und irgendwie geil darstellen. Aber gerade ist es einfach so. Aber I need to change. So. Ja,
ich glaube, wir sind auch einfach beide Persönlichkeiten der Extreme, muss man auch sagen.
Ja.
Also ich glaube, das ist wichtig und es tut auch weh, aber irgendwie irgendwo tief in einem, ich will nicht sagen, dass es Spaß macht, aber weiß ich nicht. Habe ich schon das Gefühl, wenn es, also man kämpft ja für was,
ja,
an das man glaubt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das Richtige tun. Und irgendwo denke ich mir so, ja, dann geht man durch die Hölle, aber it's gonna be worth it.
Ja, ich glaube halt, bei mir war heute wirklich der Punkt, als ich morgen aufgestanden bin, weil ich einfach halt eine Stunde nicht geschlafen habe und dann halt auch noch kurz Angst hatte, dass Tina mir stirbt. Also ich habe ja wirklich, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich erstmal geheult, weil ich dachte, Alter, was ist, wenn diesem Hund irgendwas passiert? Sie ist einfach mein Herz. So.
Ja.
Ich würde alles für dieses Vieh tun, alles. So. Ja. Und dann die Layer dann auch noch, wenn dann noch personal was ist und du dann nicht schläfst, war mein Nervous System halt so, Girl, Jail.
Ja,
so.
Ja,
this ain't happening any longer.
Verstehe, okay. Es kommen auch wieder Phasen der Entspannung. Ja. Anspannung und Entspannung.
Anspannung und Entspannung, genau so ist das. Alrighty, ich würde sagen, es ist Zeit für den zweiten Teil. Zeit für den zweiten Teil. Ich hatte voll den Lava-Flash gerade. Ne?
War gut, hat Spaß gemacht.
Bringt immer Spaß mit dir.
Bis dann, ciao. Heute haben wir bei uns Markus von Lufthansa. Herzlich willkommen.
Hey. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, sehr doll, dass du es aus dem schönen München ins schöne Berlin geschafft hast.
Ja, heute zwar regnerisch, aber freue mich sehr auf die spannende Zeit bei euch. Bin gespannt, was wir alles dann bereden werden.
Witzig, was du sagst. Ich war gerade unten kurz nochmal mit dem Hund eine Runde und heute ist in Berlin so richtiges Hamburger Schietwetter.
Total.
Es ist dieser Nieselregen, den wir in Hamburg so oft haben und ich habe mich richtig wie zu Hause gefühlt.
Sehr gut, Pauline, das freut uns.
Ja, ich habe mich auch wieder zurückversetzt gefühlt in meine 6 Jahre Berlin und dachte mir so, ja okay, das war auch ein Grund, warum ich wieder nach München gezogen bin. Weil es einfach schöneres Wetter tatsächlich ist,
ja.
Muss
ja,
man wirklich sagen.
Die Lebensqualität im schönen München.
Ja.
Wir haben uns ja vor einigen Jahren auf dem Adscamp kennengelernt. Liebe Grüße gehen raus an Jan.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, doch. Wo ich deinen Vortrag sehr spannend fand. Für alle, die nicht da waren, erzähl mal kurz, was ist dein Werdegang? Wer bist du? Was machst du
was
eigentlich?
Also, genau. Ich bin bei der Lufthansa Group und habe da eine sehr spannende Rolle, die das Thema Marketing und Tech dann auch vereint und kümmere mich dabei um die Integration von unseren Kundendaten in die Marketingkampagnen global, sowohl für die Lufthansa als auch für die Austrian Airlines und bin da so eine Art interner Berater dann für im Endeffekt Zielgruppenstrategien. Und das Thema Marketing und Tech ist eben auch, weil ich in der Vergangenheit sehr viel bei Mediaagenturen dann auch war, bei kleinere, aber da eben dann auch ein bisschen holistischer das ganze Thema angeschaut habe und die 6 Jahre, bevor ich dann zur Lufthansa gekommen bin, war ich bei Smartly tätig und das war dann eben auch einer der Vorträge, wo wir dann wirklich sehr viel um die Skalierung von Kampagnen im Paid-Social-Bereich zuerst, aber dann auch mehr ins Open Web dann auch gegangen sind und da eben auch sehr viel Kunden beraten habe, viel E-Commerce tatsächlich und da dann das Dachteam geleitet hatte und dann aber auch ein Agency-Team mit aufgebaut hatte, aber sehr viel Media, deswegen hatten wir keine Berührung. und das war auch eine sehr spannende Zeit und deswegen wollte ich dann aber irgendwann so diesen Schritt mal auf die Kundenseite machen und dann gleich in den großen Konzern, was natürlich sehr anders ist als Startup-Leben, muss man sagen.
Ja, und wie fühlt es sich an?
Spannend, muss ich sagen.
Ja.
Wirklich ganz anders natürlich. Aber macht sehr viel Spaß, weil es eben wirklich ein sehr innovatives Thema ist, wo man wirklich gut was voranbringen kann einfach und einen sehr coolen Einblick auch mal bekommt, wie sowas in einem sehr großen Unternehmen auch funktionieren kann. Man dann auch ein gutes Verständnis dafür bekommt, warum manche Dinge, wenn man auf der anderen Seite sitzt, dann auch vielleicht mal einen Ticken länger dauern kann.
Ja, sehr spannend, aufregend. sag mal, du meintest kurz, dass du, also dass deine Hauptaufgabe ist von C aus CM heraus, also Kundendaten heraus, Zielgruppenansprachen zu entwickeln.
Genau.
Was heißt das konkret? Also entwickelst du dann Botschaften, die später bei Paid Social geschaltet werden, die Omnichannel geschaltet werden? Also da noch ein bisschen tiefer reinzutauchen, da lasse ich nicht locker, das muss ich verstehen.
Ja, auf jeden Fall. sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht nur aus einem CRM-Blick, sondern weil CRM ist ja klassisch eigentlich sehr viel nur E-Mail-Marketing und da hat man eben so eine kleine Kundenbasis, aber nicht nur noch wirklich um die ganzen Buchungsdaten vielleicht angereichert. Und das ist dann das, was bei uns wirklich auch noch sehr viel ist. Wir arbeiten dann auch noch, also wir haben sehr viele verschiedene Quellen, aus denen wir uns diese Kundenprofile auch speisen lassen, was dann aus unserem Travel-ID-Profil dann ist, was für die gesamte Lufthansa Group dann auch gilt. Und das Spannende dabei ist, dass es eben nicht nur eine E-Mail-Adresse ist, sondern auch wirklich, wenn man seine E-Mail-Adresse hat und das Profil, welche Buchungen dann damit verknüpft sind. Also das bedeutet, ihr bucht zum Beispiel dann eine Reise ins schöne Mallorca.
Hm, herrlich.
Genau, ist wahrscheinlich jetzt auch ein schöneres Wetter nochmal. Aber das ist dann, dann können wir natürlich diese Daten verwenden. Und wenn ihr das wiederholt zum Beispiel macht, dann kann man daraus eine gewisse Affinität vielleicht dann auch einfach ableiten. Und merkt dann, wenn ihr auch immer zu zweit verreist, im Vergleich zu einer Familie natürlich, kann man euch anders ansprechen als dann die Familien. Und gemeinsam dann, wir haben natürlich auch ein Agenturkonstrukt, einmal Kreativ-, Media-Agentur, dann aber auch noch Dialogagentur dann hinten dran. Und da entwickelt man dann gemeinsam natürlich einmal für Kampagnen, aber auch dann für eine Always-On-Strategie im Performance-Marketing dann zum Beispiel auch, wie man da dann wirklich zielgruppengerecht kommunizieren kann. Und da sind wir gerade voll in dieser Journey drin, das natürlich auch einmal komplett durch den gesamten Funnel dann zu machen. Und haben da hier und da dann eben die Ansatzpunkte und vor einem Jahr sind wir ungefähr größer damit gestartet, also mit meinem Start dann auch, da haben wir dann wirklich skaliert und unterstützen da alle Kampagnen der gesamten Group.
Das heißt konkret nochmal jetzt für mich als Kreative, du kannst daraus zum Beispiel lesen, okay, 25% unserer Reisenden sind Familien mit Kleinkindern. Mhm. Und dann sagt ihr, okay, ihr macht jetzt basierend auf den Daten eine dezidierte Kampagne für Familien mit Kleinkindern.
Zum Beispiel. Und jetzt momentan sind wir eher dann auf dem Weg, dass wir eine Kampagne haben, zum Beispiel Upper Funnel Kampagne, ganz klassisch, und sagen, wir möchten das und das bewerben. Dann haben wir Destinationen auch häufig, die wir natürlich ein bisschen dezidierter auch bewerben möchten. Momentan ist zum Beispiel eine Kampagne, ja, eine Mid-Funnel-Kampagne dann draußen. Da ist dann zum Beispiel das Thema Tokio ein Thema oder Miami. Dann auch, und dann schaut man natürlich, wenn wir jetzt den Reisezeitraum für jetzt den Winter bewerben, sehen wir denn dann zum Beispiel auch in den Daten entsprechend, was Reisegründe sein könnten. Also wer fliegt denn dann dahin, wie du schon sagst, aber natürlich auch, sehen wir wirklich jetzt für den Winter. Bei Miami könnte man sich natürlich überlegen, das könnte so ein Winter-Getaway sein. Dann kann man das natürlich auch in den Vordergrund kommunikativ stellen. Und dann entwickeln wir dahingehend dann die Ansprache dafür.
Aber das ist ja eine Hypothese, die denkt ihr euch ja aus, oder? Die könnt ihr jetzt nicht den Daten entnehmen.
Genau, wir haben erst Hypothesen und dann lassen wir es eher über die Daten zum Beispiel validieren, weil wir dann sehen, dass wir wirklich im Winter den Peak haben. Also dann auch im tiefen Winter zum Beispiel.
Ah, okay.
Genau.
Okay, spannend. Gibt es sonst noch Dinge, die man aus den Daten ablesen kann? Ich frage einfach ganz blöd, weil also, tatsächlich ist das so gar nicht mein Feld. Aber ich finde es mega spannend. Wie alt die Leute sind.
Zum Beispiel,
Wie die Konstellation ist, wie sie reisen. Also wahrscheinlich könnt ihr relativ gut lesen, okay, ist das jetzt ein Business-Trip? Ist das jetzt ein Uli? Ist das ein Pärchen? Ne? Ist das und wahrscheinlich auch noch irgendwie relativ gut, okay, sind die reich, sind die arm? So, ne? Weil buche ich mir erste Klasse, First Class oder buche ich Economy? Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die super spannend sind, oder sind das eher so die Eckdaten?
Das sind natürlich grob die Eckdaten. Du kannst dann aber natürlich auch kreativ werden, aus den Buchungsdaten raus. Wenn du dir überlegst, zum Beispiel bei der Lufthansa haben wir verschiedene Zielgruppensegmente, die wir präferiert ansprechen wollen. Und ein Bereich ist natürlich davon, also mehr popkulturelle Themen, auch wie zum Beispiel Fashion, Foodies, dann auch oder natürlich auch Musik. Und dann kannst du dir überlegen, wie zum Beispiel beim Bereich Fashion, wer ist denn zu den Zeitpunkten der Major Fashion Shows, die natürlich in New York, London, Paris, Mailand dann zum Beispiel sind, wer ist denn da aus Deutschland immer dann auch wiederholt hingeflogen?
Okay.
Das ist natürlich nichts 100% Richtiges vielleicht, aber es ist zumindest, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du die Leute natürlich richtig triffst, und dann versuchst du zum Beispiel auch Sportinteressierte, die natürlich ein Sportgepäck, das ist ein sehr einfacher No-Brainer, aber wenn du natürlich dann auch für große Sportevents, also wer es dann irgendwie wiederholt zu Marathons dann auch gereist.
Ich liebe Marathon.
Genau, oder dann aber auch vielleicht Fußballinteressierte zur letzten WM oder dann auch zu Olympia, um so dann einfach so ein bisschen Interessen auch abzubilden. Deswegen muss man eher so 2-3 Mal um die Ecke denken.
Ja, okay.
Aber das funktioniert dann schon auch ganz gut. Genau, spannend. Also das ist so eine Richtung, oder natürlich Regionsaffinitäten, wie schon ein bisschen gesagt, dass man dann schaut, okay, wer fliegt denn vermehrt in die eine oder die andere Richtung, um dann das nochmal ein bisschen zu segmentieren.
Ja. Okay.
Und gratis Umbuchung wäre bei uns ganz gut. Ich habe das Gefühl, wir kriegen es nie in unsere Familie.
Haben wir ein Faible für. Wir haben unseren Terminkalender nämlich so im Griff, dass wir nie umbuchen müssen.
Genau, unseren Terminkalender nicht so gut im Griff. Das heißt, für uns wäre eine gute Kampagne gratis umbuchen, wenn du deinen Terminkalender nicht im Griff hast. Ja okay, cool.
Okay, und ihr nutzt diese Daten aber primär für die Kommunikation oder auch zum Beispiel für die Anreicherung von den Zielgruppensegmentierungen, was du eben meintest?
Primär einmal Kommunikation, klar, aber auch tatsächlich fürs Targeting dann effektiv.
Ah ja, okay.
Genau, der eine Bereich ist Insights, der andere ist dann aber auch schon effektiv in der Media dann zu nutzen. Und da nutzen wir es tatsächlich aktuell primär auf Social, da bei Meta, weil da einfach die Möglichkeiten am besten sind. Okay. Aber wir sind jetzt auch gerade wirklich im Prozess, das dann auch nochmal zum Beispiel zu Pinterest dann zu erweitern, oder dann auch natürlich die üblichen anderen Plattformen, die natürlich auch noch so schwirren.
Okay, ist ja interessant. Und es gibt ja immer so, jetzt bist du ja der absolute Paid-Media-Experte hier vom Mike. Und es gibt ja immer so diese Philosophie, ja, der Algorithmus ist smarter als du, das Creative ist das Targeting, eigentlich go broad or go home, eine große Kampagne, du wirfst die unterschiedlichen Creatives rein und targetierst gar nicht mehr über die Ad-Sets. Macht ihr das auch so oder sagst du, nein, wir haben so viele Daten, dass wir wirklich eher noch reingehen in Interessensfeldern und dann halt der Algorithmus da ein bisschen einschränken oder guiden?
Ja, sehr spannende Frage, weil es natürlich genau eigentlich das Gegenteil ist, was die Plattformen auch so ein bisschen reingeben. Also einfach nur, gibt uns euer Geld in die Creatives und wir machen.
Ja, genau.
Ich glaube, das funktioniert auch in vielen Fällen gut. Insbesondere, wenn man natürlich auch längerfristig skalieren möchte. Wir haben natürlich viele Kampagnen, die einfach für 3-4 Wochen dann auch limitiert sind und natürlich auch ein begrenztes Budget haben. Also man muss nicht kontinuierlich eigentlich dann den Druck aufrechterhalten und dann auch immer wieder mit neuen Creators um die Ecke kommen und so ein dauerhaftes Setup finden, sondern es ist begrenzt und dadurch kann man auch die Zielgruppen, glaube ich, ein bisschen gezielter reingehen. Mhm. Und was wir jetzt, also wir haben ungefähr bis jetzt in dem Jahr circa 80 Kampagnen unterstützt und haben da eigentlich in dem ungefähr 70-80% der Kampagnen auch gesehen, dass ein gezielteres Targeting dann eben basierend auf unseren Kundendaten und daraus dann eben die Lookalikes dann auch nochmal gebaut haben, das dann eben mit unseren hochqualitativen Audiences dann auch wirklich genutzt haben, um dann eben unsere ähnlichen Zielgruppen dann nochmal zu finden, dass das dann auch wirklich besser performt, egal ob das jetzt eine Upper-, Mid- oder Lower-Funnel-Kampagne sogar auch ist. Und das ist für mich auch ein bisschen überraschend gewesen. Mhm. Und wir sind jetzt natürlich wirklich auf dieser Journey mehr zur Personalisierung dann auch, dass wir eben nicht nur sagen, okay, wir haben jetzt die Audience Insights und wissen, welche Zielgruppen wir verwenden möchten und sagen, okay, das sind wirklich wir wollen einfach nur unsere Zielgruppen rein implementieren, sondern wir wollen natürlich auch eine gezieltere Ansprache, weil wir sehen, dass es einfach Sinn macht. Und wir hatten, das hatte ich eben auch vor 3 Wochen auf dem Adscamp dann auch wieder eben in anderer Rolle einmal dann auch präsentieren können, dass das auch für die Lufthansa Allegris, was das neue Kabinenkonzept dann auch ist auf der Langstrecke. Da hatten wir dann im Mai eine neue Kampagne dafür, in Deutschland auch. Und da hatten wir das dann wirklich auch im Upper Funnel einfach mal getestet, weil da natürlich eine Produkteinführung ganz spannend ist und wie wir da dann auch reingehen konnten. Mhm. Und haben dann gesehen, dass es auch da, dann war natürlich das Budget nicht 50-50 aufgeteilt, sondern dann ein bisschen entsprechend allokiert. Eben die Masse versus dann unsere Zielgruppen mit diesen Lookalikes, weil das einfach deutlich kleiner ist. In Deutschland hast du ja ungefähr 40 bis 45 Millionen auf Meta und wir können eigentlich dann so bis 3 Millionen dann auch erreichen, aber hatten segmentiert nach First Class, Business Class, Economy Zielgruppen und dann eben die Creatives gezielt reingespielt. Und das war wirklich sehr beeindruckend, weil wir da einen deutlich besseren ROAS sogar, selbst in der Upper Funnel Kampagne dann gesehen haben, aber komplett durch die Bank, egal ob das Engagement-Metriken waren oder dann eben auch Flugsuchen dann entsprechend schon oder dann am Ende tatsächlich auch Umsatz getrieben war.
Ja. Wow, das wird richtig, richtig spannend, weil es halt ja, so entgegen total der aktuellen Norm ist oder der Konvention im Markt.
Und, ich habe noch mal eine Frage. Ich bin irgendwie noch bei dem Winter Getaway hängen geblieben in meinem Kopf. Ich habe euch aber zugehört, keine Angst. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Category Entry Point dann, oder nicht? So ein bisschen, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Trackt ihr die auch? Setzt ihr das dann gleich oder so? Weil das ist ja nochmal eine andere, nicht Art zu denken, aber trackt ihr die Category Entry Points und lasst ihr die mit einfließen? Also wisst ihr, wann die Leute quasi Flüge buchen? Ja. Könnt ihr das, weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil wir hatten letztens nämlich einen Podcast zu Category Entry Points und ich dachte, bin gerade so hängen geblieben. Ja, okay, das ist ja eigentlich einer. Wie geht ihr damit um?
Total. Also wir wissen natürlich, wann jemand bucht und wann jemand fliegt. Und das ist eigentlich dann genau das, und da sind wir jetzt noch mehr auch dran, das ist auch Teil dieser Journey jetzt, dass wir diese Audience Insights, die wir jetzt haben, die erste Phase war quasi, wir wollen einfach wissen, funktioniert es besser, damit wir den Business Case überhaupt aufmachen können, also wirklich skalieren. Und dann sind wir jetzt eben in dieser Phase mehr Personalisierung, aber auch diese Audience Insights zu nutzen mit den Familien zum Beispiel, wann sollten wir mit denen kommunizieren? Muss man mit denen zum Beispiel jetzt nicht erst im Januar kommunizieren, weil dann haben viele Familien natürlich auch, dann wissen die, okay, die können im Sommer fliegen, weil da sind Ferien. Sondern macht man das zum Beispiel dann eher im November oder im Dezember dann erst, Ende Dezember zum Beispiel, kurz vorher oder vielleicht dann doch erst Anfang Januar, weil die dann Mitte Januar buchen und dann ist ihre Recherchephase überhaupt erst. Und das ist dann das, was wir jetzt auch so ein bisschen mehr reingehen wollen und wirklich rausfinden. Ja. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Musik drin am Ende auch. Und dann wird es auch super spannend.
Ja, cool. Und wie sieht das konkret aus im Prozess mit den Kreativen? Also weil du jetzt meintest, ihr habt jetzt auch schon mehrere Kampagnen unterstützt. Kommst du dann da, also wie sieht das konkret aus? Entwickelt ihr dann auch schon so Botschaften oder erste Ideen? Also sowas wie jetzt zum Beispiel, hey, wir sehen Thema Miami, super hohe Buchung in den und den Monaten, von den und den Altersspannen, unsere Hypothese ist Winter Getaway. Ja. Kommt das dann schon von euch, von eurem Datenteam oder geht das dann nochmal an die Strategie? Wie sieht da so ein Briefing-Call aus? Wenn ich jetzt Kreative bei Lufthansa wäre, wie würden wir zusammenarbeiten?
Ja, also wir haben ein ganz tolles Team an KampagnenmanagerInnen global und die erstellen ihr Briefing. Das ist quasi mein erster Touchpoint mit der Kampagne. Dann ist es so, dass das natürlich an die Mediaagentur und die Kreativagentur auch rausgeht. dann ist ja da dann auch der Briefing-Call und dann bin ich da aber auch schon drin, eben aus der Datenperspektive, damit wir dann auch uns schon relativ früh überlegen können, in welche Richtung wollen wir denn. Ist natürlich dann auch durch die Destination getrieben, da ist das Revenue-Management sogar auch nochmal dabei, die geben das meistens dann rein. Und dann haben wir die spannende Phase eben, wenn es dann an die Strategie geht, das kommt von der Kreativagentur natürlich, also es sitzt auch nicht bei uns, sondern als Kampagnenmanagerin bist du bei uns eigentlich für die Steuerung der Agenturen dann auch okay. pro Kampagne mhm. zuständig. Also wir haben keine Inhouse-Strategie. Und dementsprechend arbeiten wir da natürlich dann eng mit der Agentur dann zusammen und validieren das zum Beispiel dann mit den Daten, aber die kommen eher, also die Ideen kommen dann auch von denen dann entsprechend. Und dann gibt es natürlich das übliche Feedback-Ping-Pong.
Ja, ja okay, cool.
Ja, wäre mega spannend. Toll, also wir wollten eigentlich ganz anders starten,
total,
aber muss ich sagen, irgendwie waren das so viele interessante Fragen und das ist ein interessantes Feld, also irre toll, da reinzuschauen. Unser eigentliches Thema war ja integrierte Mediaplanung.
Ja.
Und was das überhaupt ist. Und ich dachte mir, ja, super spannend. Und die Frage war, dachte ich mir, also was verstehst du unter integrierter Mediaplanung?
Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch viele Meinungen. Für mich ist das tatsächlich ein immer wichtiger gewordenes Thema und ich glaube, man kann es aus mehreren Perspektiven betrachten. Meine Perspektive ist viel, und das hatte ich gemerkt, als ich dann bei der Lufthansa auch angefangen hatte, so diese Zielgruppendenke einfach auch zu haben. Weil wenn ich natürlich als Endverbraucher dann Kampagnen sehe, ich habe ja immer, irgendwas sehe ich ja dann immer und das ist mein Touchpoint, aber ich weiß nicht als Verbraucher, ist das jetzt eine Brandkampagne oder ist das jetzt irgendwie wirklich Abverkauf? Das kümmert mich als Marketer jetzt vielleicht, aber ja nicht wenn ich der Otto-Normalverbraucher bin.
Ja.
Damit habe ich ja nichts am Hut. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass man sich da wirklich die Gedanken macht und abholt und jeder Touchpoint natürlich, und wie man so schön sagt, jeder Brand-Touchpoint muss eigentlich auch ein möglicher Conversion-Touchpoint sein. Und andersrum natürlich auch, jeder Conversion-Touchpoint ist auch, muss was irgendwie schon von der Marke enthalten. Und dann kommt natürlich, wenn man so sich das denkt, wen spricht man denn auch wann, wie an, damit man das vielleicht auch konsistent durchdenkt. Aber dann stellt es uns natürlich vor andere Probleme. Das ist natürlich einmal das Media-Problem, aber in der Kreation natürlich genauso. Weil wenn ich also dann auch einmal kommuniziere und dann hat vielleicht jemand das eine gesehen, was soll denn die Person als nächstes dann auch sehen? Und das wirklich durch den Funnel oder wenn man es auch vielleicht als so Unendlichkeitssymbol sehen möchte, weil man natürlich von kontinuierlich, vor allem bei uns natürlich, man fliegt ja immer wieder. Und dann ist man nach der Buchung ist natürlich auch vor der Buchung dann wieder. Sondern ab welchem Zeitpunkt kommt man denn wieder sozusagen rein ins Spiel, was wir auch gerade ja schon gesprochen hatten. Wann spreche ich die mit welcher Message, an welchem Ort dann auch oder an welchem Placement dann auch an? Und dieses konsistente Branding dann auch zu haben, und das muss nicht immer, wir haben unser Yes-Trademark zum Beispiel, das muss jetzt zum Beispiel aber nicht unbedingt in einer Lower-Funnel-Kampagne dann drin sein, aber es muss klar erkennbar sein, dass das Lufthansa natürlich ist. Während man dann sowas zum Beispiel, weil dieses Yes ist eben sehr markant bei der Lufthansa, dass das natürlich in diesen mehr upper-funneligen Botschaften auf jeden Fall drin ist. Und ich glaube, eben von der Kreation und Media, dass das wirklich einmal konsistent durch den gesamten Funnel hinweg ist, das ist so, glaube ich, das Wichtige, egal ob das jetzt Media oder dann eine Kreation auch ist.
Okay, also wenn ich richtig verstanden habe, im Endeffekt die große Herausforderung, alle Touchpoints, die ein Endkonsument oder eine Endkonsumentin hat, mit der Lufthansa zu orchestrieren, zusammenzuführen, zu schauen, dass es von den Botschaften, aber auch vom Targeting und von der Mediaaussteuerung zusammen ein Bild ergibt, Sinn macht, genau. aufeinander aufbaut, sich stützt, ergänzt.
Genau.
Ja.
Weil natürlich auch das Problem ist ja, man hat ja viel Performance-Marketing, wenn man ja schaut, das läuft ja meistens durch. So, und dass dann natürlich, wenn man eine andere größere Kampagne hat, die dann mehr mit oder upper funnel ist, dass die ist natürlich nicht abverkaufsorientiert oder auch nicht Preiskommunikation, sondern da möchte man mehr inspirieren, dass das natürlich dann sich nicht widerspricht, sondern eigentlich dann vielleicht aufgegriffen wird in diesem Always-On-Thema, in dem Performance-Teil dann auch. Weil wenn jetzt natürlich viel, zum Beispiel dieses Miami oder Tokio dann auch kommunizieren und das sieht man dann in der einen Kampagne und dann bekommt man das da wieder ausgespielt und das Motiv spiegelt sich aber zum Beispiel ja gar nicht wieder. Dann ist das irgendwie so ein leichter Bruch dann auch. Und auch in der Kommunikation, wir haben dann so für Tokio einen ganz coolen Spruch, das ist dann Ramen statt Raclette zum Beispiel. und das ist, finde ich, wenn man das natürlich auch nochmal eine Ebene tiefer bringt, dann auch nochmal ganz cool, dann greift man das einfach dann auch wieder auf.
Ja.
Wenn man jetzt, also okay, habe ich verstanden, wenn jetzt irgendjemand irgendeine Marke gerade zuhört, die das noch nicht so macht, was würdest du sagen, wären so deine Must-Haves für eine integrierte Planung? Also was würdest du machen, wenn du jetzt in ein neues Unternehmen kommst und das einfach so noch nicht stattfindet? Mhm. Was braucht man, welche Analyse braucht man, um wirklich gut das auch steuern und auszuführen zu können?
Also das Wichtige ist, glaube ich, einmal natürlich zu schauen, was läuft denn wirklich dauerhaft, und dann sich im Klaren zu sein, wenn man eine Kampagne plant, die dann natürlich irgendwie punktuell auch immer sind durchs Jahr hinweg. Wie unterstützt dann, und die haben ja auch immer andere Ziele, das ist natürlich dann eher Awareness getrieben oder dann irgendwie vielleicht ein softeres Conversion-Ziel, wie jetzt irgendwie bei uns sind das Flugsuchen dann ganz viel. Wie kann aber dann das Endziel dann eigentlich unterstützen? Und einfach sich, glaube ich, das immer wieder vor Augen zu führen, was möchte ich denn mit der Kampagne erreichen und was ist dann noch nebenbei dann wirklich dran? Ich glaube, das muss man gar nicht so komplex aufziehen, aber sich das einfach immer in den Kopf zu rufen.
Ja, okay. Ja.
Und wie macht ihr das? Also eine Herausforderung, die wir stark auf Social sehen.
Ja,
ja, die Kampagne kommt meistens ja aus dem Kampagnenteam, aus der Kampagnenlogik heraus. Ja. Und das funktioniert halt oft in der gleichen Mechanik eben nicht so im Always-On-Game.
Mhm.
Das funktioniert, Always-On ist ja eher, wie soll ich sagen, ein bisschen bottom-up, bisschen zirkulärer, bisschen mehr orientiert an Popkultur. Wie bringt ihr diese beiden Schienen zusammen? Oder schaltet ihr einfach die Kampagne und Always On läuft eigenständig? Kann ja auch sein.
Also du meinst den organischen Content einfach auf allen Kanälen?
Ja, genau. Ich meine organischer Content, Channel Ownership, Lufthansa.de, whatever.
Genau.
Und dann die Kampagne wahrscheinlich als Dark, auch nochmal gleich spannend, interessant. Zweite Frage, erstmal die erste.
Genau. Also wenn man schaut hinsichtlich der Content-Distribution, auch mit organisch dann, ist es so, eben bei diesen Kampagnen, also klar, wir haben ein Social-Team, die kümmern sich natürlich generell Always On.
Ja.
Das ist klar.
Sorry, jetzt unterbreche ich dich, aber fließen da die Daten auch mit ein?
Nee, im Organischen nicht. Nee. Also das ist wirklich eher dann paid. Weil wir natürlich im Organischen kannst du nur, wenn du es natürlich boostest und verlängerst, dann können wir natürlich die Daten verwenden, aber Boosting ist jetzt nicht der große Fokus tatsächlich.
Ich fände es halt spannend, weil du ja nochmal, also jetzt gerade, das war die erste Frage oder so, du sagst, okay, du kannst halt kreativ anfangen zu denken und so, das wäre auch eigentlich, weil, also, wie gesagt, kreative Hallo, sitz hier, das sparkt ja auch direkt Ideen.
Ja.
Ne? Also dieses, hey, okay, was hattest du eben gesagt, es ist irgendwie Schulzeit und die Eltern fangen an und so, das ist ja auch irgendwie alles Content-Gold, ne? Und voll die krasse Inspiration, deswegen spannend, das ist wirklich sehr, also es gibt ja, ne, die zwei Ebenen, entweder du nutzt die Daten dann im Endeffekt für die Media-Ausspielung, für die Zielgruppen, aber ja auch, um Kampagnenbotschaften und Insights und so zu generieren.
Ja.
Deswegen, ja, spannend, dass ihr das da nicht so krass nutzt. Aber ja, sorry, du hast eigentlich gerade eine ganz andere Frage beantwortet.
Genau, also unser Social-Team, zurück dazu, die haben natürlich ihren klassischen Redaktionsplan. Aber dann, sobald wir auch in die Kampagnenplanung reingehen, dann werden die natürlich auch sofort, und wir haben eine Lufthansa Group interne Agentur, die sich dann auch darum, also um das Social-Thema kümmern, und die werden dann natürlich auch sofort mit involviert bei dem ganzen Thema. Also, dass wir dann integriert wirklich, wenn die Kampagne dann auch stattfindet, dass wir dann auch punktuell, also dass dann Formate dann auch gespielt werden, die zu der Kampagne passen, also dass dann natürlich, wenn wir die Destination pushen, in dem allgemeinen Thema, dass man dann auch zum Beispiel einen Miami-Content hat oder einen Tokio-Content dann auch zu der Zeit, wenn die Kampagne draußen ist, dann auch mitspielt.
Okay, check. Und der ist dann organisch mehr nativ gedacht? Also ist mal genau, der erste Gedanken wahrscheinlich ganz doof, werde ich nicht so machen, aber UGC-Creator zeigt dir jetzt die Top 10 Rahmenspots in Tokio Beispiel. Oder beispielsweise so in Richtung. Okay.
Ja.
Und der Kampagnen-Content ist dann, also wirklich so, wie ich es mir auch vorstelle und kenne von Lufthansa, auch von Out of Home und TV, oder?
Genau.
Ist wahrscheinlich dann eher ein bisschen mehr
polished.
Branded, more polished, großes Production Value, ne?
Genau.
So, okay.
Ja.
Okay. Und den organischen Content, den verlängert ihr bewusst nicht in die Kampagne rein? Weil ich hätte ja so meine These als Social First Agentur, würde natürlich sagen, eigentlich müssten wir doch über nativen organischen Content die bessere Geschichte erzählen, die dann besser funktioniert als die Polished Top-Down-Kampagne.
Sehr spannend, weil wir hatten auch, als wir diese Allegris-Kampagne hatten im Mai, hatten wir auch einen Test auf TikTok tatsächlich live, um zu sehen, wenn wir im Spark Ads da draußen haben.
Ja.
Mit organischem Content und den Boosten verglichen mit unseren Polished Ads, was dann besser funktioniert.
Und?
Was wäre deine Vermutung?
Also weil du jetzt so grinst, sage ich die Polished Ads, aber eigentlich hätte ich gesagt natürlich der organische Content.
Das war tatsächlich organisch, was besser war.
Ja, okay. Ja.
Ach, und das Paulina, Mann, das müsstest du doch wissen, das ist doch obvious.
Ja, es ist auch obvious, aber ihr hört ja nur, ihr seht ja nicht, du hast so verschmitzt geguckt, deswegen dachte ich mir so, there needs to be a twist.
Ich hätte auch hier. Aber ich hätte auch gedacht, dass du uns gerade aufs Glatteis führst.
Nein, das würde ich nicht. Ja, aber es war tatsächlich für mich überraschend, also das war schon relativ eindeutig und es ist natürlich eigentlich auch eine Upper Funnel Kampagne gewesen, aber die haben auch in den View-Through Rates hat es mich nicht überrascht, aber auch in den Click Rates war das wirklich deutlich besser.
Ja.
Und das war dann schon relativ beeindruckend.
Ja, und wie macht ihr das jetzt? Macht ihr das jetzt immer so, dass ihr sagt, okay, ihr macht nochmal UGC Platform Native Organic quasi nochmal on top? Okay.
Also es bekommt einen immer größeren Stellenwert dann auch. Und ich glaube, das ist auch generell wichtig, eben so ein bisschen Partnerships, egal ob das Creator oder Brand Partnerships dann auch ist, also mit anderen Marken natürlich dann auch, dass man das einfach immer größer dann auch spielt, weil dadurch kann man natürlich auch wirklich Reichweite amplifizieren. Hm. Und wir haben jetzt auch in EMEA, also es ist alles in unterschiedliche Teams, aber in Europa ist es dann auch so, dass wir, jetzt, nachdem wieder die Fashion Weeks waren, das zum Beispiel auch relativ viel verlängert haben über Creator, die wir dann da gezielt zu den Fashion-Shows aus ein paar Märkten dann hingeschickt hatten. Also ich glaube aus Spanien dann zum Beispiel nach London. Und das dann auch entsprechend mit, also als Creator-Content dann einfach begleitet haben und partiell dann auch geboostet einfach haben, was dann gut funktioniert hatte.
Spannend.
Ja, also das hat schon einen immer größeren Stellenwert dann auch und wird dann mehr und mehr auch in die Kampagnen mit reingedacht von Anfang an.
Ja, spannend. Okay, cool. Crazy.
Die faszinierende Mediawelt. Okay, und dann ist es auch so, wenn ich jetzt nochmal auf die anderen Plattformen drauf schaue, also anderen Kanäle, Out of Home und so weiter, ihr geht ja wahrscheinlich Omnichannel.
Ja,
seid genau. Ihr? Okay, und das ist aber auch dann geführt aus der Kampagne heraus.
Genau.
Und orchestriert.
Ja, genau. Und dann ist es eben so, dadurch, dass wir eben die KampagnenmanagerInnen haben, es ist dann auch nicht so, dass man nur einen Kanal hat, sondern das finde ich zumindest auch sehr gut, dass man eben dieses holistische Bild auch als Kampagnenmanagerin hat und dann eben für alles verantwortlich ist. So, also man ist dann wirklich man steuert dann die Mediaagentur, die erstellen dann natürlich dann den gesamten Mediaplan für alle Gattungen und das ist dann eben auch das, was ich dann freigeben würde. Und das ist, finde ich zumindest dann sehr gut, weil es dann nicht so fragmentiert ist und auch man nicht dieses typische Budgetgerangel hat. Weil normalerweise würde dann natürlich, wenn ich jetzt irgendjemand habe, der für digital wäre und jemand, der für klassische Medien ist, dann will natürlich jeder irgendwie sein Stück vom Kuchen haben und so schaut man dann tendenziell eher, wo bekomme ich denn am besten mein Budget dann platziert, dass ich auch wirklich am meisten rausbekomme.
Du bist, wie lange bist du jetzt bei Lufthansa?
Ein Jahr.
Ich muss jetzt als Social Agentur natürlich fragen, merkst du, dass Social einen größeren Stellenwert bekommt?
Ja.
Danke, okay, Podcast vorbei. Nein, Spaß. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich auch einen sehr großen Paid-Social-Hintergrund, muss ich ja auch sagen. Also von Smartly her, und ich mache Paid-Social seit 2016, glaube ich auch. Als es noch auch den Power-Editor gab, ganz früher, war auch eine spannende Zeit, aber ja, anderes Thema. Und von dem her ist das wirklich schon was, wo wir jetzt mehr und mehr auch reingehen, also auch mehr Performance tatsächlich, aber auch generell in den Kampagnen bekommt das einen größeren Stellenwert. Klar, TV ist bei den großen Kampagnen immer noch ein sehr, sehr großes Thema, muss man auch sagen. Was ich auch verstehen kann, weil es treibt einfach sehr viel Reichweite, klar. Und es wirkt anscheinend auch bei uns. Also wir haben das ganz manchmal auch selber nicht glauben, aber in vielen Umfragen tatsächlich dann auch einfach immer noch mal belegen lassen. Aber digital und insbesondere Social, auch natürlich, wir machen mehr und mehr Plattformen auf. Also wir sind mittlerweile gut auf, also Meta natürlich eh klassisch vertreten, aber auch auf TikTok mehr und mehr. Da funktioniert eben wirklich dieses Thema Community sehr gut, aber auch auf Pinterest wird immer größer dann auch. Also von dem her Social, was mich persönlich mehr freut, wird schon wichtiger.
Geil. Okay.
Richtig gut, cool. Wie ist, glaube ich, immer die Herausforderung, die ich sehe, wie vergleicht ihr die Performance der einzelnen Kanäle? Also guckt ihr euch jetzt eine KPI an? Sagt, alles ist Reach, weil das ist irgendwo, stimmt ja nicht, Reach ist ja auch, also was
kannst du auch nicht vergleichen.
Ja genau, kannst, also das ist eine krasse Herausforderung, dann zu entscheiden, ja, Kampagne lief gut, wo kam es denn her, ne? Man hat jetzt so viele Daten, so viel Transparenz, aber es ist trotzdem so schwer zu entscheiden, wo schieben wir das Geld hin, nächste Kampagne?
Also wir schauen natürlich das auch irgendwie möglichst unabhängig, dass das vergleichbar ist und das ist natürlich über ein Attributionstool. Wir haben da auch mit View Impact und du kannst auch nach der Kampagne dann für klassische Medien oder für, ja, für alles, was nicht digital ist und direkt integrierbar, kannst du dann zumindest mal Budgets reinladen, um das so ein bisschen auch mit einem MMM, also Media Mix Modeling, dann auch vergleichen zu lassen. Um dann, deswegen ist natürlich auch TV hat einen großen, dadurch durch die hohen Budgets, dann natürlich auch viel Impact darauf und macht es ein bisschen einfacher, klar, aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit immer. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ja, die Wahrheit ist dann dazwischen irgendwie. Natürlich, wenn man digital schaut, auf allen Plattformen, ist sowieso immer eine Over-Attribution, ganz klar.
Bisschen. Surprise.
Ja, kann ich auch verstehen, weil jeder natürlich nur auch seinen begrenzten Blick hat, klar. Da hat man natürlich nicht den Impact von den anderen Kanälen, das wissen die natürlich nicht. Aber ich finde, dadurch kann man das irgendwie vergleichbar machen. Und dann sehen wir schon, dass natürlich, wenn man eine große Out-of-Home-Kampagne auch hat, das bringt schon auch was, wenn es natürlich dann auch coole Motive sind. Aber digital schon auch. Und ich finde, das ist natürlich dann manchmal auch für das Problem für digital, dadurch, dass es so leicht messbar ist, wird man dann auch schnell in eine Schublade gesteckt, da sind die Ziele dann gefühlt immer höher. Ja. Während dann für andere Kanäle natürlich, also wie ein TV, ist es einfach niedriger, weil man natürlich weiß, ah, das ist dafür ja gar nicht geeignet für Abverkauf zum Beispiel. Und dann schaut man aber natürlich, wenn man eine Brandkampagne macht und das dann in dem Attributionstool anschaut, schaut man natürlich irgendwie auf Umsatzziele.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck davon. Aber das ist das, was dann vergleichbar ist, weil wenn man sich Reichweiten anschaut, ja, man hat natürlich auch einen Reichweiten-Overlap am Ende.
Ja, total.
Und dann hat man irgendwie vielleicht, also wenn wir einfach nur Social sprechen, dann habe ich Leute, die über Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest zum Beispiel erreiche und dann kommt noch YouTube vielleicht rein. Aber die meisten nutzen ja wahrscheinlich alle diese Plattformen.
Ja.
So, und dann ist die große Kunst zu sagen, okay, wie viele Leute habe ich denn jetzt unique pro Plattform erreicht?
Ja.
Und das dann natürlich dahingehend dann auch zu optimieren, wo erreiche ich dann vielleicht die nächsten Leute, also inkrementelle Reichweite, am günstigsten.
Mhm.
Und das macht das dann die große Kunst dahinter. Wenn man dahin kommt, dann finde ich, ist man zumindest in diesen mehr Upper Funnel Kampagnen sehr, sehr gut aufgestellt auch.
Ja, ultra. Hast du da schon den Heiligen Gral?
Naja, also das Problem ist, man weiß es ja nie, man kann immer sich nur gefühlt mit Panel-Daten dann auch helfen, weil man natürlich dann irgendwie einen Faktor entwickeln kann, dass man dann weiß, wie viele Leute nutzen denn wirklich die und die und die Plattform zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber ansonsten, man hat nicht die genaue Zahl leider, glaube ich.
Ja, ja. Ich finde das an sich ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir hatten das auch in der Folge mit Tom von Penny besprochen, der ja auch aus Media
Rewe,
kommt.
Aber ja.
Rewe.
Ja. Kenn ich auch,
aber
ja.
Penny auf die Eins.
Ja, genau. Ich wollte gerade die Wahrheit versuchen, ein wenig in unsere Richtung zu kaschieren. Aber danke, Paulina. Und das fand ich mir auch interessant, weil wir uns dort eben auch Plattformen angeguckt haben und den Overlap zwischen den Zielgruppen und und sich anzufragen, okay, wenn wir eine Media-Ableitung erstellen und wir eine gewisse Zielgruppendurchdringung brauchen und Netto-Reichweite, wollen wir die ja nicht doppelt einkaufen.
Genau.
Zumindest nicht in der ersten Reinkalkulation. Und ich finde, dass also ganz oft auf Projekten dieser Vergleich nicht stattfindet. Und es einfach ist, ja, Plattformrolle, TikTok ist lustig und Trend und Instagram ist ein bisschen mehr Lifestyle und ein bisschen älter. Ja, das machen wir auf beiden Plattformen, 4 Posts die Woche. Und Mediabudget machen
und
wir
50.
Und
das Gleiche 50. wahrscheinlich noch.
Genau.
Ja, wir posten das Gleiche bei beiden Plattformen. Ja.
Genau, und ich glaube, da geht sehr, sehr viel Effizienz verloren, weil diese, ich würde mal sagen, Due Diligence nicht stattfindet.
Ja.
So, von daher finde ich das total interessant, dass ihr da auch diesen gleichen Blick habt, weil den finde ich sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und also Plattformen sind einfach nicht alle vergleichbar auch.
Ja.
Klar, jede Plattform hat irgendwie ihren eigenen Nutzen. Ich finde auch eigentlich, das einzige Social Network ist eigentlich Facebook immer noch. Alle anderen sind irgendwie, haben einen anderen Zweck, also Instagram vielleicht auch noch, aber wenn man schaut, TikTok ist im Endeffekt eine Unterhaltungsplattform.
Ja.
Snapchat ist ein Messenger, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine. Also klar, aber die Nutzer sind ja trotzdem dann drauf. Ne?
Ja.
Und man muss, ich glaube, wenn man sich da irgendwie nicht vor Augen führt, wenn man die Nutzer irgendwie dreimal erreicht, dann sollte man das halt irgendwie auch nicht nur einfach im Format an die Plattform anpassen, sondern an die Plattform halt vom Inhalt her auch, so wie man sich darauf auch bewegt. Weil jede Plattform hat ihren eigenen Nutzen dann eben auch entsprechend.
Ja. Voll. Ich habe nochmal eine Frage, die wahrscheinlich gar nicht so in deinem Gebiet liegt, aber ich finde sie einfach spannend und sie bewegt mich, deswegen stelle ich sie dir. Also erstmal habe ich mir gerade, parallel als ihr gequatscht habt, diese neue Lufthansa Allegris-Dinger angeguckt. Ciao.
Ja.
Was ist das denn? Also Leute, für die, die es nicht kennen, das ist einfach so, Was ist das? Das ist, welche Klasse ist das? First Class, so Kabinen, wo man mit einem iPad alles steuern kann und es sieht auf jeden Fall sehr luxuriös aus.
Ja, man kann jetzt die Temperatur vom Sitz sogar
richtig. Ja, und die Fenster und es ist auch komplett abgeschirmt und es sieht einfach ultra nice aus. Aber eine Frage, die ich mir gerade auch viel stelle, ist, ihr seid ja irgendwo auch eine Premium-Marke, ja, ne? Wie stellt ihr sicher, also ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade auch ein Asset gesehen auf TikTok Lufthansa, wo ich sage, Ryanair oder Lufthansa, to be honest, I don't see a difference.
Ja.
Es funktioniert, es ist eins eurer besten Videos, es hat irgendwie 6 Millionen Views. Es sieht aber original nach Ryanair aus.
Ja.
Wie siehst du das, wie stehst du dazu? Weil es ist ja schon irgendwie, ne, du willst plattformnativ sein, du willst aber auch irgendwie bei der Marke bleiben. Jetzt hat natürlich Ryanair als Airline auch einfach TikTok sehr früh geowned und, glaube ich, einen Stil adaptiert, der auch einfach auf der Plattform sehr gut funktioniert hat. Wie stellt man da als Marke sicher, irgendwie ja plattformnativ zu sein, aber trotzdem sich selbst treu zu bleiben, ohne überall jetzt ein Lufthansa-Logo drauf zu klatschen? Oder nimmt man dann vielleicht da auch Performance in Kauf, wenn man sagt, hey, okay, unsere, weißt du, also so viele Fragen. Du hast schon versucht zu antworten.
Ich habe eher versucht, Luft zu holen, um zu überlegen. Also ich glaube, also wichtig ist natürlich, dass es nativ für die Plattform ist, weil sonst funktioniert es, glaube ich, schon mal nicht. Und ich glaube, das sieht man ja in vielen Beispielen, wenn man einfach nur aus der Marke nur rauskommt. Es funktioniert halt einfach nicht, weil man dann einfach nicht die Zielgruppendenke wieder hat, wie Leute dann natürlich die Plattform konsumieren. Aber grundsätzlich, also wenn wir aus der Media denken, kommt es, glaube ich, auf das Ziel drauf an. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass die Creator-Assets eigentlich besser funktioniert haben, ne? Und wir hatten auch eine Kampagne jetzt über den Sommer hinweg, das nennt sich Ancillary Sales, alles, was man nach der Buchung buchen kann, Upgrades, Gepäck und so weiter, Sitzplatzreservierung.
Ich hasse diese Seiten.
Ja, schwieriges Thema.
Es ist so, willst du ein Auto, willst du ein Hotel, willst du einen Bauernhof kaufen? Du bist so, nein, lass mich.
Ich sehe jedes Mal, wie es funktioniert. Ich sehe jedes Mal, wie es funktioniert. Also
ja, es
ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert.
Und wir hatten dann auch Creator Assets auch mit reingenommen. Und
auf die Seite?
Nee, nicht auf die Seite, aber als in die Kampagnen Assets.
Ah ja, okay.
Wir hatten erst nur also quasi auch Polished Assets und haben dann einfach mehr reingenommen. Und die sahen auch, die waren null Lufthansa gebrandet. Und wir hatten auch extra natürlich im Briefing das sehr freigehalten. Ich habe gehört, das macht man so. Und es hat sehr gut funktioniert. Also das war doppelt die Klickrate von den anderen Assets, was ich sehr erstaunlich fand. Und also die waren wirklich gut. Und weil vorher dachte ich schon so, okay, das läuft so semi, ist okay, aber nicht super geil. Und dann habe ich die gesehen und richtig gut. Wow. Und dementsprechend glaube ich, wenn man mehr auf Performance geht, dann kann man sich da, glaube ich, auch so ein bisschen opfern. Also wenn man wirklich ein klares Ziel einfach hat, was man damit möchte. Ich glaube, wenn es wirklich um die Marke selber geht, dann muss man so ein bisschen die Zügel, glaube ich, auch enger halten. Weil ansonsten möchte ja schon, ja, vor allem im Premium-Bereich sich natürlich da auch positionieren. Und das ist natürlich die große Aufgabe auch von uns im Marketing, dass wir da quasi dieses Preispremium auch erstmal aufrufen können, weil die Marke sich natürlich dann auch positioniert. Klar, und das Produkt muss dann nachziehen. Das ist aber eben mit diesem Allegris-Produkt zum Beispiel. Mm. Da sind wir jetzt genau wieder da, wo man eigentlich die Lufthansa auch erwartet, glaube ich.
Ja, total.
Das ist wirklich das große
Ding. Ja, deswegen hat mich das Asset tatsächlich auch gewundert. Also es performt, ja, klar, kann ich dir sagen, es würde für jede andere Airline auch performen.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich sehe es halt nicht bei Lufthansa, dass das Flugzeug sagt, I'm so beautiful, oh, and look at my bag and so thick. Das ist Ryanair so, ne? Mhm. Deswegen, ja, ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass man eine eigene Welt schaffen muss, die halt einen Wiedererkennungswert hat.
Ja.
Und ich würde dafür, glaube ich, auch immer ein bisschen Performance, wenn es da jetzt um Views und etc. pp. Geht, Plattformnativität so ein bisschen zurückstecken, um sicherzustellen, dass es ist halt ein Long-Term-Invest in die Marke, ne? Du kannst ja nicht direkt gucken, okay, ist das Asset, wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter performen, aber in the long term gibt es dir halt viel mehr, weil Menschen verstehen, für was du mit deiner Marke stehst.
Ja,
okay, sorry, es war jetzt ein bisschen creative Frage, aber.
Vollkommen fein. Finde ich auch super spannend, also weil meine Karriere bisher nie krass creative getrieben war und jetzt mehr und mehr eben auch dieses Thema natürlich dann auch aufkommt. Ja. Ja, schon spannend.
Cool. Ja, voll. Cool, jetzt haben wir schon ganz viel geredet.
Ja.
Und die Zeit verfliegt leider immer so schnell.
Total.
Aber wir sind schon bei 40 Minuten. Wir haben ja auch noch Abschlussfragen.
Ja. Ich würde sagen, dass wir zu den Abschlussfragen gehen. Oder hast du noch einen Punkt, wo du sagst, das musst du noch loswerden im Sinne der integrierten Mediaplanung? Das ist noch wichtig, das liegt dir auf dem Herzen.
Nee, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, sich zu überlegen, mit was will ich, also wie will ich meine ganzen Messages, die ich draußen habe, einfach orchestrieren.
Ja.
Weil nicht, dass man hier eben da was hat und da was hat und dann habe ich da noch vielleicht ein bisschen was, sondern dass man sich das einfach auch immer auf den Plan wirft und dann schaut, wie kann ich das vielleicht einfach besser zusammenbringen. Ja, und dass man eben nicht so ein Stückwerk dann einfach hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man irgendwie so ein bisschen berücksichtigen muss.
Ja, und da arbeitest du und glaubst auch an eine Funnel-Logik, ne? Hast du Upper, Mid, Low, unterschiedliche Botschaften rangepackt?
Das schon, ja. Also ich bin jetzt nicht starr an dem Funnel, sondern für mich ist das teilweise auch so ein Flywheel einfach.
Ja.
Weil man natürlich immer wieder in diesem, das ist wie so ein Perpetuum mobile natürlich,
ja.
Also in unserer Branche insbesondere. Oder auch E-Commerce ja genau das Gleiche.
Ja.
Bei einem Bett ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da ist der Zyklus sehr, sehr lange natürlich. Ich kaufe jetzt nicht so oft ein Bett. Aber dementsprechend muss man sich da natürlich vor Augen führen, wann wähle ich dann wieder die Message aus und wann wieder die Message.
Ja. Okay, weil Leute immer wieder, wenn sie bei euch gekauft haben, natürlich Best Case, ne?
Genau.
Also wieder in den Zyklus reingehen.
Wann stoppe ich zum Beispiel? Also natürlich, wenn man gebucht hat vor der Reise, spiele ich da überhaupt was aus oder schließe ich die komplett aus meinen Kommunikationen eigentlich aus, weil sie ja ihr schon gebucht haben? Und ab wann nach der Buchung zum Beispiel ist man nach 3 Wochen schon wieder empfänglich oder sollte ich vielleicht 3 Monate warten?
Okay.
Also das kommt, ist natürlich dann auch individuell, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hattest, Paulina, dass wir natürlich auch diese Insights, die wir dann haben, wann bucht jemand und dann vielleicht nochmal zu wissen, vielleicht die durchschnittliche Influencing Period ist 4 Wochen, weil man so lange braucht, um zu recherchieren für sein nächstes Ziel. Und da muss man natürlich da sein.
Ja. Mic drop.
Toll, ja. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Toll.
Ich komme zu meinen Abschlussfragen. Wie nutzt du denn KI in deinem Arbeitsalltag?
Über diese Customer Data Plattform, die wir haben, die mittlerweile auch AI Agents sogar drin haben und man dann einfach sagen kann, es ist noch ausbaufähig, aber es ist schon mal in der Theorie und auch Praxis relativ cool, wenn man einfach sagt, hey, ich möchte gerne Insights aus unserer Datenbasis zu dem und dem Thema. Wie viel zum Beispiel sind in den letzten 5 Jahren First Class geflogen? Sowas dann zum Beispiel rauszufinden. Und dann kann man noch sagen, okay, wie viele sind davon zum Beispiel Statuskunden und wie viele nicht? Und das, dann geht der Agent los und sucht sich die Daten. Das ist ein Thema. Aber natürlich ein anderes ist auch Zielgruppenstrategien, grob einfach sich Unterstützung zu holen. Natürlich über Copilot dann zum Beispiel.
Ja, cool.
Ja, aber ich glaube, also die beiden Use Cases sind mega gut, weil der erste ist diese unfassbare Menge an Daten,
ja,
die alle irgendwie haben. Da manuell reinzugehen, ist ein Overkill.
Ja.
Also die müssen sauber gesammelt, sauber aufbereitet sein und dann ist KI so ein krasser Effizienzhebel. Das ist phänomenal. Und der zweite Punkt ist auch, was du sagst, also wir nutzen das auch mega viel und wir bauen auch gerade so also statistische Twins, wo man auch quasi Messages reinspielen kann oder Hooks reinspielen kann oder Content-Formate reinspielen kann und schaut, okay, also quasi so eine Art Realtime-Marfo. Ne, du brauchst auch da natürlich wieder saubere Daten und eine Klarheit in der Zielgruppe, aber es ist ja alles machbar. Und es geht ja in eine ähnliche Richtung, da KI zu nutzen, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Hebel, um am Anfang nicht falsch abzubiegen der Kampagnenplanung. Ne?
Ich glaube, den merke ich mir. Das ist auch gut.
Ja. Cool.
Zweite Frage. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, Creator sein, Asset sein, whatever it might be.
Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie in meinen Feed reingespült worden. Und zwar eine sehr interessante Kampagne. Ich glaube, es war Priel, die irgendwie eine Creator-Kampagne hatten.
Priel ist überhaupt nicht auf meinem Schirm.
Und was wirklich ultra witzig war, das Video schicke ich euch gerne danach, wo dann wirklich ein Creator die Vorzüge mit in einem super witzigen Lied von Priel, was man alles damit machen kann, also mit dem Spülmittel dann wirklich.
Geil.
Und ich saß da dran und dachte mir, ich war irgendwie so halb erstaunt und verdutzt und aber irgendwie fand es super witzig und ich wusste nicht, was ich mit dem Video anfangen muss und habe es einfach bis zum Ende angeschaut. und es war wirklich einfach nur richtig gut. Und das ist so, und ich war einfach nur davor gesessen, was ist das eigentlich? Aber es war mega geil.
Geil, das ist ein Moment.
Kannst du uns das schicken?
Ja, ich habe es mir gespeichert. Ich habe es extra gespeichert gehabt, weil ich es so cool fand und mir das als Inspiration toll. Einfach mal, weil es wirklich so ganz andere Wege sind.
Also mal ganz kurz, Priel Deutschland, wenn ihr das hier hört, ihr braucht Hilfe. Also, I'm sorry. Und so sieht das ganze Ding aus.
Ja.
Sehr blau auf jeden Fall.
Nach aber Barilla wahrscheinlich aus. Wieder so eine Marke, die einfach gekauft wird.
Das ist doch garantiert Henkel.
Ja, Henkel, wir müssen sprechen.
Aber man holt es ja eben. Also man muss, so, das ist ja ein Verbrauchsartikel,
ne? Gekauft
wird die
Startup-Brand, die einfach.
Gekauft wird, weil sie irgendwie gut im Regal, im Handel platziert ist. Und deswegen ist so, ja, fuck it, was wir auf Instagram machen, machen wir halt einfach Plakatwerbung. Also das ist wirklich,
genau. Ja, noch, aber Konsumverhalten ändern sich ja. Die neue Generation der Leute.
Ich kaufe jetzt aus Prinzip kein Priel mehr, weil das ist wirklich.
Den Tweet boykottiere ich.
Okay, das mit Henkel wird nichts mehr, Paulina, in diesem Leben.
Nein. Hey, da steht ganz viel Potenzial drin. Das ist ja so spannend. Anyways, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen Berliner Stuhl sitzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Hab tatsächlich niemand spontan im Kopf.
Kannst du auch jemanden ausdenken, wo du sagst, hey, boah, den würde ich richtig gerne mal, von der Person würde ich richtig gerne mal was hören? Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, Head of Marketing von Ryanair, was deren Strategie ist oder so. Nee, Spaß. Aber irgendwas, wo du sagst, hey, das finde ich eine inspirierende Person, mit der würde ich gerne mal einen Podcast hören.
CMO von Henkel.
Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde sehr viel, wo man von, also nichts Zyklisches finde ich immer sehr gut. Weil natürlich, und wenn man zyklisch ist, also zum Beispiel E-Commerce finde ich super zyklisch und sehr schwer. Weil dann natürlich die Konsumlaune dann immer so ein bisschen, und E-Commerce ist mittlerweile einfach auch ein bisschen durchgelutscht. Das ist sehr viel Performance-Game einfach nur, und das hat man. Deswegen würde ich von der großen Marke dann eher, vielleicht, finde die Telekom ziemlich cool, was die eigentlich immer, bauen ihre Marke auch ziemlich gut auf über die verschiedenen Kanäle.
Uli.
Zum Beispiel.
Uli Klenke.
Ja, let's go.
Gut. Finde ich gut. Finde ich ein sehr spannender Typ und sehr geile Marke. Die ziehen ja auch ihre Markenplattform wirklich seit Jahren
das
durch.
Stimmt.
Und das finde ich ultra bewundernswert. Würde ich sehr gerne auch mal drüber sprechen.
Vor allem haben die auch so eine Challenger-Brand mit F am Start.
Frank, ja. Okay. Hey, tausend Dank, dass du da warst. Das hat
vielen
sehr
Dank
viel Spaß
euch.
Gemacht.
Merci.
Und bis hoffentlich bald. Ciao.
Danke, Markus.
Vielen Dank. Tschüssi. Ciao.
Und statt einer Werbeanzeige gibt's heute wieder einen Hund aus dem Berliner Tierheim. Heute stelle ich euch Dino vor. Ein kleiner, beiger, strubbeliger Mischling. Der wurde gefunden und sucht ein tolles neues Zuhause. Ist ein kleiner, sportlicher Kerl, agil, neugierig und hat aber auch seine eigene Meinung, die er manchmal äußert. Also er findet es nicht so gut, wenn Fahrräder an ihm vorbeifahren und an der Leine kann er auch mal pöbeln. Aber an sich braucht er einfach Training, ein bisschen Rückhalt und dann wird das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz toller Hund und ist auch geeignet für engagierte Anfänger. Also wenn ihr Lust habt auf wirklich einen ganz, ganz süßen Knirps, ich wünschte ja immer irgendwie, ihr würdet das auch sehen, dann schaut einfach auf der Seite vom Berliner Tierheim vorbei.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freut uns wie immer gigantisch, dass ihr am Start wart. Schickt uns gerne Gäste, schickt uns Themen und bitte, bitte lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Das würde uns sehr freuen. Viele liebe Grüße, danke fürs Zuhören. Ciao aus Berlin.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.